Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon Jan Dries, ich begrüße Sie zu unserem Buch der Woche, das sich widmet einem der großen schwarzen Schriftsteller unserer Gegenwart. Seit mehr als 40 Jahren veröffentlicht der 1956 geborene US-Amerikaner Percival Everett Romane. 24 sind es mittlerweile. Hinzu kommen diverse Erzählungs- und Gedichtbände. Doch der große internationale Durchbruch gelang Everett, der als Professor für Anglistik lehrt, erst im Jahr 2021. Sein Roman Erschütterung war Finalist beim Pulitzer-Preis. Seine Satire Die Bäume war für den Booker-Preis nominiert. In diesem Jahr schließlich erhielt Everett für seinen Roman James dann endlich den Pulitzer-Preis. In James erfindet Everett einen Klassiker der Weltliteratur neu. Er erzählt die Geschichte von Tom Sawyer und Huckleberry Finn aus der Perspektive des schwarzen Sklaven Jim. Das war, man glaubt es kaum, wir haben das Jahr 2025, eine Provokation in den USA. Nun ist ein weiterer Roman von Percival Everett in deutscher Übersetzung erschienen. Dr. No wurde im Original im Jahr 2022 publiziert und der Titel zeigt bereits, dass es hier eine literarische und filmische Vorlage gibt. James Bond. Christoph Schröder hat Dr. No als unser Buch der Woche gelesen.
Alles in diesem Buch ist nichts. Oder präziser gesagt, das Nichts ist alles. Das klingt paradox, entwickelt sich aber im Verlauf von rund 300 Romanseiten zu einem durchaus tragfähigen Running Gag mit philosophischem Unterbau. Es war nicht zu ahnen, wie viele Sprachwitze und sophistische Spielereien sich rund um den Begriff des Nichts erfinden lassen. Percival Everett dürfte sie allesamt gefunden und der Übersetzer Nikolaus Stingel seine liebe Mühe gehabt haben, sie adäquat ins Deutsche zu transportieren. Eine höchst erfolgreiche Arbeit. Dr. No ist auch aufgrund der sprachlichen Einfälle eine mindestens amüsante Lektüre mit mindestens doppeltem Boden. Und mit einem sprechenden Hund, der auch ziemlich viel Nichts hat.
Mein Hund empfing mich an der Tür. Ihm blieb gar nichts anderes übrig. Dort hatte ich ihn nämlich zurückgelassen. Er heißt Trigo und hat nur noch ein Bein. Er ist eine kräftige, gedrungene Bulldogge angesichts seiner fehlenden Beine, umso gedrungener. Trigo bezeichnet seine drei fehlenden Gliedmaßen als seine Nichtse.
Der sprechende Hund darf als eine kleine Verbeugung vor Thomas Pynchons Roman Mason and Dixon gelesen werden. Auch dort gibt es einen sprechenden Hund. Überhaupt sollte Dr. No keinesfalls mit einem realistischen Roman verwechselt werden, aber das sind Flemings James-Bond-Romane, deren erster, Dr. No, Percival Everetts Buch den Titel geliehen hat, auf ihre Weise auch nicht. Everett liebt das postmoderne Spiel mit Versatzstücken, die undurchsichtige, von unkontrollierbaren Mächten gelenkten Handlungspirouetten, Verschwörungserzählungen und Schicksalswendungen. Das große Überraschungspotenzial, das auch in diesem Roman liegt, ist in der Erzählerfigur begründet. Professor Vala Kitu, 36 Jahre alt, schwarz, Professor für theoretische Mathematik an der Universität von Providence, Rhode Island. Vala, der Vorname, stammt aus dem philippinischen Tagalog-Idiom und bedeutet übersetzt nichts. Kitu ist Swahili. Die Übersetzung lautet ebenfalls nichts. Vala Kitu, das doppelte Nichts, dessen Forschungsgebiet das Nichts ist. Sein Spezialwissen um das Nichts bildet den Grundstein des Romans, denn eines Tages wird Vala in ein Café einbestellt, in dem ein ihm unbekannter Mann auf ihn wartet.
Meine Expertise in Nichts, nicht absolut Nichts, sondern eindeutig Nichts, führte dazu, dass ich mit einem oder vielmehr für einen gewissen John Milton Bradley Sill arbeitete, einem Selfmade-Milliardär mit einem einzigen Ziel, einem Ziel, das manchen faszinierend, den meisten verwirrend und schräg und allen idiotisch erscheinen mochte, sich aber zumindest leicht in Worte fassen ließ. John Milton Bradley Sill strebte danach, ein Bond-Schurke zu werden, und zwar ungeachtet der Fiktionalität von James Bond.
Sill überreicht Vala einen Scheck über 3 Millionen Dollar. Sein erklärtes Ziel ist es, ein so abgrundtief böser Verbrecher zu werden, dass man auf ihn einen Doppel-Null-Agenten ansetzen sollte, einen Mann mit der Lizenz zu töten. Ja, das ist vollkommen abstrus, aber auch lustig. Man muss als Leser bereit sein, sich auf die average Versuchsanordnung einzulassen, die lauten könnte, so wenig Plausibilität und so viel Referenz wie möglich. Das funktioniert auch deshalb so gut, weil der Ich-Erzähler Vala Kitu eine Blackbox ist. Er leidet am Asperger-Syndrom, einer autistischen Störung, die ihn unempfänglich für die Empfindungen seines jeweiligen Gegenüber macht. Rein literarisch erzeugt Valas Autismus eine trockene Komik, weil die Parameter der vermeintlich gängigen Weltbetrachtung außer Kraft gesetzt sind. Valas Träume, in denen er zumeist Zwiegespräche mit seinem einbeinigen Hund führt, sind der Realität ebenbürtig. Schrödingers Katze ist Vala Kitus Bulldogge. In einer der komischsten Szenen des Romans kauft sich Vala, der keinen Führerschein hat, ein Auto. Das Auto braucht er, um seinen neuen Auftrag zu erfüllen. Man erinnert sich an Wladimir Nabokovs Professor Timofei Pnin, eine anachronistische Gelehrtenfigur, die gedanklich im 19. Jahrhundert stecken geblieben ist. Ganz sicher eine der Vorbildfiguren für Vala Kitu. Auch Pnin will das Autofahren lernen, stützt sich dabei auf technische Abbildungen aus dem Jahr 1905 und ärgert sich über den barschen, Anweisungen hervorbellenden Fahrlehrer. Bei Percival Everett landet Vala per Annonce bei einer Frau namens Mrs. Peterman, der er für einen horrenden Preis nicht nur deren BMW Cabrio abkauft, sondern sie darüber hinaus als Fahrlehrerin engagiert. Mrs. Petermans Ratschläge im Hinblick auf das Handling des Autos allerdings verfangen bei Vala nicht.
Berühren Sie es, wie Sie eine Frau berühren würden. Ich habe noch nie eine Frau berührt. Mrs. Peterman lacht. Sie machen Witze. Warum sollte ich darüber Witze machen? Wie alt sind Sie? 35 Jahre, 3 Monate und 17 Tage. Keine Stunden und Minuten. 6 Stunden und ungefähr 20 Minuten. Sehr witzig, Sie sind zum Brüllen. Danke.
Doch worin besteht eigentlich Valas Auftrag? Was will dieser John Milton Bradley Sill, dieser Möchtegern-Oberschurke von ihm? Sill will das Golddepot von Fort Knox überfallen. Und natürlich klingeln sofort auch bei Nicht-James-Bond-Spezialisten alle Glöckchen. Goldfinger, Gerd Fröbe, Pussy Galore und so weiter. Auric Goldfinger, der Originalbösewicht aus dem Bond-Film, plant nicht, Fort Knox auszuräumen und das Gold zu stehlen. Er weiß, dass dieser Plan rein logistisch nicht in die Tat umzusetzen wäre. Er will die Goldreserven der USA atomar verseuchen, um den Wert seiner eigenen Bestände ins Unermessliche zu steigern. John Milton Bradley Sill ist von diesem Gedanken gar nicht so weit entfernt. Er ist überzeugt davon, dass sich im Tresor von Fort Knox nichts befindet. Das Nichts, nach dem auch Vala Kitu bereits seit langem sucht. Darum braucht Sill Kitu, sagt er. Bis gegen Ende des Romans lässt Everett in der Schwebe, wie Sill und Kitu eigentlich zueinander stehen. Sind sie Verbündete, Geschäftspartner? Ist Vala Kitu Sills Gefangener? Die Fronten in Dr. No sind vollständig unklar, aber auch das ist in Bond-Filmen oft nicht anders. Percival Everett schickt Vala Kitu und John Milton Bradley Sill auf eine Abenteuertour durch die Welt, Florida, Kentucky, Island, Korsika, von dort aus wieder zurück in die Staaten. Die Schauplätze, Handlungsorte und Details sind ein liebevoll zusammengestelltes Potpourri aus Anspielungen auf die Bond-Filme quer durch die Jahrzehnte. Es gibt ein atomgetriebenes U-Boot, das möglicherweise nur ein großer Simulator ist und den Hafen nie verlässt. Es gibt riesige, von Kabelkanälen und glänzenden Laufstegen durchzogene Räume, deren Luft vom Surren von Maschinen erfüllt ist und in denen Männer und Frauen in himmelblauen Laborkitteln arbeiten. Es gibt Sills Assistentin Gloria, eine Mischung aus der Pilotin Pussy Galore in Goldfinger und der Kampfmaschine Mayday alias Grace Jones in Im Angesicht des Todes. Es gibt einen getarnten Riesenlaser im Weltall mit zerstörerischer Wirkung. Und selbstverständlich lässt Everett es sich auch nicht nehmen, während einer großen Konferenz einen der Klassiker schlechthin aus dem Fundus zu zaubern, dessen sich Bond-Bösewichte von jeher zur spurlosen Entsorgung von Gegnern oder nutzlos gewordenen Komplizen bedient haben.
Und dann war Aguedo fort. Er wurde nicht weggeschickt, er stand nicht auf und ging oder rannte aus dem Raum. Er entschwand auf dramatische Weise dem Blick, als hätte sich der Boden aufgetan und ihn verschlungen. Er und sein Stuhl waren weg. Die beiden Männer, die seine Sitznachbarn gewesen waren, schauten starr geradeaus, nicht auf die Stelle, die Agüero eben noch eingenommen hatte. Das Essen kam. »Zeit zum Essen«, sagte Syl, Freude in der Stimme. »Lecker«, sagte Gloria, »Kartoffelpuffer.«
Unter dem Boden des Esszimmers befindet sich, versteht sich, ein Haifischbecken. Und selbstverständlich lässt Percival Everett sich auch nicht nehmen, ein dem Setting entsprechend exzentrisches Bond-Girl zu erfinden. Eigen Vector ist eine junge Mathematikerin, Vala Kitus Kollegin, ebenfalls ausgestattet mit einer Autismus-Spektrum-Störung. John Milton Bradley Syl ist fasziniert von ihr, setzt sie tageweise unter Drogen, um sie gefügig zu machen, und steckt sie wechselweise in schicke Kleider oder in Tennisbekleidung, wobei ihre größte Sorge ist, dass ihre beiden Schuhe zueinander passen. Meistens trägt sie aus diesem Grund erst gar keine. Eigen Vector taumelt durch den Roman, ist Opfer und Verführerin zugleich und damit auch eine kalkuliert klischeehafte und zugleich alle Klischees brechende Figur. Es gibt einen Augenblick in Dr. No, in dem Vala Kitus emotionaler Panzer kurz aufbricht.
Dass ich einen flüchtigen Blick von meiner Freundin erhaschte, freute mich, aber er war schrecklich kurz, da sie gleich darauf einschlief. Ihr Kopf sank zurück und ihr Mund öffnete sich. Sie schnarchte. Es war die Art und Weise, wie ein Mensch schläft. Nichts Außergewöhnliches, aber aus irgendeinem Grund fand ich es liebenswert. Und obwohl ich wenig einschlägige Erfahrungen besaß, an denen ich es hätte messen können, kam mir an dieser Stelle der Verdacht, dass ich Gefühle für Algen hatte.
Kunstvoll, liebevoll, unterhaltsam und nicht selten auch ziemlich albern ist die postmoderne Agenten- und Verbrecherwelt, die Percival Everett als große Showkulisse aufgebaut hat. Ideen hat er genug und Dr. No wirkt, als hätte Everett auch jede einzelne davon umgesetzt. Bei einem Mittagessen mit Syl und seinen Weltverschwörungskomplizen hebt plötzlich der gesamte Tisch zu einem Schlachtgesang im Stil der alten Seeräuberlieder an, der jedem Michael-Ende-Roman ebenfalls gut zu Gesicht gestanden hätte.
»Wir sind schon morgens Schurken und üble Typen bei Nacht. Wir bekämpfen die Mächte des Guten mit eiskalter Niedertracht. Haben einen Schlagring in der Tasche, eine Pistole unterm Jackett, eine Bazooka in unseren Hosen und am Gürtel ein Stilett.«
Irgendwann fragt man sich dann doch, was das Ganze eigentlich soll. Percival Everett ist ein hochliterarischer, aber im gleichen Maße politischer Autor. In »Die Bäume«, dem Vorgängerroman von Dr. No, erzählt Everett in tarantinohafter Morbidität und Rasanz von Lynchmorden, die in einem Südstaatenkaff an dicken, dummen, weißen Männern begangen werden. Everett liebt es, die Verhältnisse umzudrehen. So ist es auch im Fall von Dr. No. Vala Kitu ist schwarz. John Milton Bradley Syl ist schwarz. Das macht beide nicht automatisch zu besseren Menschen, stattet sie aber mit spezifischen Rassismus- und Gewalterfahrungen aus, die im Fall von Syl der Motor seines Handelns sind. Paradise Lost, das verlorene Paradies, war das Hauptwerk von Syls Namensvetter, des englischen Renaissance-Dichters John Milton. Auch John Milton Bradley Syl ist früh aus dem vermeintlichen Paradies namens Amerika vertrieben worden. Sein Vater wurde vom Geheimdienst ermordet, weil er zufällig Zeuge einer Begegnung wurde, die im Zusammenhang mit der Ermordung von Martin Luther King stand. Syls Mutter wiederum wurde nach dem Tod ihres Mannes von der Schullehrerin zu einer erfolgreichen Bordellbetreiberin. Sie starb durch 12 Schüsse, abgefeuert vom weißen Polizeichef von Memphis, der ihr einen Vollstreckungsbefehl wegen nicht bezahlter Parknöllchen zustellen wollte und sie bei der Gelegenheit erschoss, angeblich in Notwehr, mit 12 Schüssen. »Er sei ein Abwracker«, sagt Syl einmal. »Sein Schrottplatz ist Amerika.« Und Auric, ja, Auric Tackitel, der ebenfalls schwarze Sicherheitschef von Fort Knox, der in Syls Komplott involviert ist, wie auch ein Mann namens Schilling, zufällig der Vizepräsident der Vereinigten Staaten, macht gegen Ende des Romans die Bemerkung, man habe diesem Land alles gegeben, nun sei es an der Zeit, ihm nichts zurückzugeben. Das ist das Nichts, um das Dr. No kreist, ein Nullsummenspiel der Diskriminierung. Vala Kitu fragt den nihilistischen Milliardär Syl.
»Was soll der ganze Schurkenkram eigentlich?«, fragte ich. Sie werden es nicht glauben, aber diese Frage hat mir noch nie jemand gestellt. Sie sind Milliardär, Sie brauchen kein Geld. Sie können gehen, wohin Sie wollen, tun, was Sie wollen. Ich will einfach abrechnen, sagte er. Abrechnen? Mit wem? Mit Amerika, voilà, mit Amerika. Es geht um Rassismus? Nein, es geht darum, Zahlung zu erzwingen oder besser gesagt, Rückzahlung.
Zugleich aber ist Sill auch der Prototypus des rücksichts- und gewissenlosen Milliardärs, der sich mit seinem Geld und seiner Skrupellosigkeit alles erlauben kann, was immer er will, ohne dass es Konsequenzen hat. Niemand weiß besser als Vala Kitu, mit wem er sich da eingelassen hat, denn er weiß, was es bedeutet, die Kraft des Nichts zu nutzen, nämlich schlicht alles zu negieren, was wertvoll erscheint. Werte, gesellschaftliche Vereinbarungen, Ordnungen. Das Nichts, das Sill anstrebt, hat, so will es die Fiktion, die Kraft, ganze Dörfer und Städte wieder verschwinden zu lassen. Sills Vernichtungsfantasien zielen auf das Zentrum, auf denjenigen, der seinerseits mit seinem als Patriotismus getarnten Nihilismus das Land überzogen und in kalkulierten Aufruhr gestürzt hat.
Männer, es ist ein neuer Tag. Ihr müsst nichts weiter tun, als in 3 Tagen, wenn ich nichts erneut nutze und es freisetze, nicht hier zu sein. Wenn DC nichts ist, werden auch die Vereinigten Staaten nichts sein und es bleibt nichts mehr zu tun. Und dieser fette Clown wird endlich das Nichts sein, das er schon immer ist, sagte Schilling. Ich habe es gehasst, ihm jahrelang in seinen orangenen Arsch kriechen zu müssen. Stabiles Genie, stabiles Arschloch.
So explizit wird Percival Everett zumindest in diesem Roman an keiner anderen Stelle. Bemerkenswerterweise haben amerikanische Rezensenten Parallelen zwischen Everetts Dr. No und den im selben Jahr 2022 erschienenen letzten Roman von Cormac McCarthy herausgestellt, Der Passagier und Stella Maris. Auch bei McCarthy geht es um die Präzision, die Schönheit und den Trost der Mathematik. Und auch in Der Passagier arbeiten Wissenschaftler fieberhaft an Projekten, die der endlosen Sinnlehre entgegenwirken sollen. Bei McCarthy mit unheilvollen Folgen. Everett ist weniger düster, weniger existenziell und weniger brillant als McCarthy. Aber er hat ein gutes Timing für die paradoxe Komik, die eben auch in diesem Stoff steckt. Zum Ende von Dr. No entfaltet Everett vor Ort in Four Knox tatsächlich noch einmal den sattsam bekannten Bildvorrat aus dem Goldfinger-Original. Es dürfte kaum jemanden geben, der nicht die Szenen von den in geordneter Reihung auf die Stadt Four Knox vorrückenden Flugzeugformationen vor Augen hat, die aus ihren Düsen das vermeintlich tödliche Nervengift versprühen, um die gesamte Bevölkerung und vor allem die Militärbasis auszuschalten. Auch Percival Everett führt sein gesamtes Personal zum Showdown nach Kentucky.
Als wir vom Highway abfuhren, blickte ich auf und sah etliche Schädlingsbekämpfungsflugzeuge, die ihre Ladung überall abließen. Eine taubenblaue Cessna AG Wagon schoss im Tiefflug direkt über uns hinweg und versprühte den Nebel, den ich mir mit dem Ärmel vom Schirm meiner Maske wischte. Pferde und Kühe lagen reglos auf Weiden. Eichhörnchen stürzten von Ästen, Vögel fielen vom Himmel.
Es wird, so viel darf verraten werden, am Ende noch einmal ganz besonders turbulent. Das liegt in der Anlage dieses Romans, den Everett in aller Konsequenz durchgearbeitet und konzipiert hat. Dr. No ist vermutlich nicht Everetts Hauptwerk, aber es ist ein Roman, der in seinen verspielten Einfällen und eleganten Brückenschlägen viel Spaß macht. Und es ist ein Buch, das unter seiner humorigen Oberfläche davon erzählt, was die Welt und ihre gesellschaftlichen Vereinbarungen derzeit massiv ins Wanken bringt. Moralischer Nihilismus, Chuzpe, Männer mit zu viel Geld. Und das ist besser, viel besser als nichts.
Sagt Christoph Schröder über Dr. No, den neuen Roman des amerikanischen Schriftstellers Percival Everett. Unser DLF-Buch der Woche ist in der Übersetzung von Nikolaus Stingel im Hansa Verlag München erschienen, hat 320 Seiten und kostet 26 Euro. Das war's vom Büchermarkt. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Jan Drees.